Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 7. September 2008. Das Thema der Predigt lautet Von Bergen und vom Beten. Es spricht Laienprediger Jens Friedrich.
Liebe Gemeinde, nachdem ich am 27. Juni 2004 bei einem Bezirksgottesdienst in Pasing schon mal eine Predigt zum Halbjahreswechsel mit Gedanken zu Weihnachten äußerte, will ich heute in einigen Passagen an Ostern erinnern. Am diesjährigen Ostersonntag durfte ich euch als Lektorendienst den Ostergruß weitergeben. Aber das ist nun schon fast ein halbes Jahr her und so ist es vielleicht ganz gut, sich einmal daran zu erinnern. Obwohl das, was an Karfreitag und Ostern geschehen ist, uns ja eigentlich immer bewusst sein sollte und bei vielen sicher auch ist. Die Idee für die jetzt entstandene Predigt beschäftigt mich aber schon seit der Adventszeit des vergangenen Jahres. Auf einer unserer Samstagswanderungen in der Nähe von Schliersee bei Rischzell liefen wir im Wallfahrtsort Birkenstein los, der vielleicht wegen der Nähe zu Breitenstein und Wendelstein auch einigen von euch bekannt ist. Wegen Nebel und Neuschnee kamen wir an diesem Tag nur bis zur 1200 Meter hochgelegenen Kesselalm, fanden dort aber zumindest noch den Weg zur nahegelegenen kleinen Kapelle. Und über einem Bild mit der Darstellung der Kreuzigung Jesu fanden wir dort in der Kapelle den Satz: Auf einem Berge starb der Herr für dich. Auf einem Berge starb der Herr für dich. Weil wir noch nicht im Besitz einer Digitalkamera sind, kann ich euch kein Foto davon zeigen. Aber in unserem Album findet sich als Erinnerung eine gelungene Aufnahme. Und seit jener Wanderung beschäftigt mich der Gedanke, zu dieser Aussage eine Predigt zu gestalten. Als Überschrift habe ich gewählt, von Bergen und vom Beten. Nun sind Berge für manche sicher nicht so interessant, aber wir befinden uns ja hier in München, wo die Berge sozusagen fast vor der Haustür liegen. Und ich weiß, dass es einige in der Gemeinde gibt, die gern in den Alpen unterwegs sind. Um eine Predigt vorzubereiten, ist es eigentlich leichter, und so habe ich es auch gelernt, sich einen Text aus der Bibel auszusuchen und daraus eine Predigt zu machen. Schwer tut man sich oft, dass dann zu einer Aussage entsprechende Bibelstellen zu finden. Aber ich habe mich heute entschlossen, diese Worte auf einem Berge starb der Herr für dich als Grundlage für die Predigt zu nehmen. Da mir in den vergangenen 10 Jahren, in denen Claudia und ich nun schon hier wohnen, die Berge lieb geworden sind, merke ich oft schon auf, wenn in der Bibel von Bergen die Rede ist. Und trotzdem war es überraschend, dass Berge an vielen Stellen eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Namentlich sind unter anderem genannt der Berg Zion, Sinai bzw. Horeb, Karmel und Tabor. Sogar benannte Hügel tauchen an mehreren Stellen auf. Öfter werden aber auch Berge zum Vergleich oder zur Verdeutlichung von Aussagen herangezogen. Und es gibt Berge, die mit Namen nicht genannt werden oder deren Lage nicht genau bekannt ist. Ein Berg, dessen Name und dessen Lage ganz genau bekannt ist, das ist der Ölberg in Jerusalem, nordöstlich und östlich des Tempelberges und der Jerusalemer Altstadt. Der Name leitet sich vom ursprünglichen Bewuchs mit Olivenbäumen ab. Die Hügelkette erreicht eine Höhe von über 800 Meter und liegt damit 120 Meter über dem Kidrontal und etwa 65 Meter über dem Tempelberg. Obwohl der Berg nicht allzu hoch ist, ist er recht bekannt. Das liegt vor allem daran, dass er in der Tradition von Judentum, Islam und Christentum eine besondere Stellung einnimmt. In der christlichen Tradition wird der Ölberg insbesondere mit verschiedenen neutestamentlichen Erzählungen in Verbindung gebracht. So ist Jesus vom Ölberg in Jerusalem eingezogen, hat am Ölberg über den von ihm vorhergesehenen Untergang geweint. Er wurde am Fuße des Berges im Garten Gethsemane gefangen genommen und er ist vom Ölberg in den Himmel aufgefahren. In Erinnerung an die biblischen Geschichten wurden mehrere Kirchen errichtet. Und in Sachrang im Chiemgau gibt es eine Ölbergkapelle. Unter vielen Artikeln fand ich zu Bergen bzw. zur Bergpredigt Folgendes im Internet. Ein Berg ist meist schon von Weitem sichtbar. Er ist ein herausragender Ort und das nicht nur im tatsächlichen Wortsinn. Berge haben oft auch eine mystische Dimension. Deshalb sind viele Kirchen auf Bergen gebaut. Denn auch sie sind herausragend. Im mittelalterlichen Stadtbild überragen sie schon optisch alle anderen Gebäude. Auf einem Berg wird ihre herausgehobene Bedeutung natürlich noch einmal besonders deutlich, im tatsächlichen wie im übertragenen Sinn. Denn Berge haben eine tiefe christliche Bedeutung und Symbolik. Am Berg Sinai redet Gott zu Mose und durch ihn zum Volk Israel. Er schließt seinen Bund mit Israel und verkündet die 10 Gebote. Der Berg wird zum Ort der Gottesbegegnung und der Verkündigung. Auch das zentrale Gebet der Christen, das in jedem Gottesdienst gebetet wird, wurde uns auf einem Berg verkündet. Während der berühmten Bergpredigt lehrt Jesus das Vaterunser. Am bekanntesten berichtet der Evangelist Matthäus davon. Immer wieder zieht sich Jesus auf Berge zurück, um zu beten. Auf einem Berg erlebt er die Nähe Gottes ganz intensiv, zum Beispiel während seiner Verklärung. Aber auch zu anderer Zeit die Versuchung des Teufels, der Jesus aber widersteht. Der Berg wird so auch zu einem Symbol der Hoffnung und der Vollendung. Wenn sich der neue Bund vollendet und ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen, wird das neue, das himmlische Jerusalem auf einem Berg liegen. So wird es dem Seher Johannes offenbart. In Offenbarung 21, Vers 10 heißt es, und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Nicht zuletzt denke ich an mehrere Stellen in den Psalmen, wo von Bergen die Rede ist, und auf einem Berge starb der Herr für dich. Dieser Berg heißt Golgatha oder auch Golgotha. Die genaue Lage des Berges ist nicht bekannt. In Jerusalem ist über Golgatha und dem Grab Jesu eine Grabeskirche erbaut, die nördlich und zum damaliger Zeit außerhalb Jerusalems lag und die dem tatsächlichen Ort der Kreuzigung entsprechen könnte. In Österreich, aber auch in Deutschland gibt es in einigen Orten, so zum Beispiel eben in Birkenstein, in Füssen, in Bad Tölz und Lenggries, einen Kalvarienberg. Dieses Wort stammt von Calvaria, der lateinischen Übersetzung von Golgatha, was vom aramäischen Gulgulta gleich Schädel abgeleitet wurde. Und unter dem Namen Schädelstätte ist uns Golgatha ja bekannt. Kalvarienberge erinnern an die Kreuzigung Jesu und sind optisch recht ansprechend. Ich vermeide bewusst das Wort schön. Künstler und Architekten haben die Kalvarienberge gut anzusehen gestaltet. Aber ich will dabei nicht vergessen, dort wird die Kreuzigung Jesu dargestellt. Und dass das eine grausame und furchtbare Art der Hinrichtung war, wurde mir beim Nachlesen neu bewusst. Auf Einzelheiten gehe ich jetzt nicht ein. Aber auf alle Fälle ist ein Kalvarienberg auch ein Ort, sich dessen bewusst zu machen, was Jesus für uns getan hat. Er trug den Fluch der Sünde. Es hat Jesus sein Leben gekostet, zu sterben zur Vergebung unserer Schuld. Auf einem Berge starb der Herr für dich. Nun habe ich mir dazu schon Gedanken gemacht. Ist es frommer Kitsch? Ist es ja eigentlich gar nicht wichtig, wo Jesus starb, sondern dass er das tat? Oder gibt es vielleicht einen Grund für diese Aussage? Auf einem Berge starb der Herr für dich. Am 12. August, genau an dem Tag, als ich die ersten Worte für die Predigt aufschrieb, stand im Neukirchner Kalender etwas, was mir hilfreich war. Auch wenn es im Bibeltext nicht um die Kreuzigung ging, sondern um die Verklärung Jesu. Wir haben in der neutestamentlichen Lesung vorhin davon gehört. Ich zitiere nochmal Markus 9, Vers 5. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist gut für uns sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Auf dem Kalenderzettel dazu stand Folgendes: Es gibt sie, die Gipfelerfahrungen des Glaubens. Für wenige Augenblicke kommt der Glaube ins Schauen. Der Glaube löst uns heraus aus der harten Alltagswirklichkeit. Solche Momente möchte man festhalten, imprägnieren, konservieren, zementieren. Sie sollten sich in Ewigkeit verwandeln, jetzt schon. Wir können Petrus verstehen. Auf dem Berg der Verklärung möchte er bleiben, zusammen mit Jesus und Mose und Elia. Wer kann es ihm verdenken? Hier ist gut sein. Auf einmal ist alles vorbei. Zerplatzt wie eine Seifenblase? Nein, aber der Alltag ruft. Dort gehört Jesus hin und Petrus und wir auch. Der Alltag ruft Jesus zu einem besessenen Knaben und in sein eigenes Leiden und Sterben nach Golgatha, der Gipfelerfahrung des Glaubens schlechthin. Von der leben wir alle in allen Höhen und Tiefen des Glaubens. Auf der Rückseite dazu gibt es noch ein Erlebnis aus dem Alltag, so wie es sicher schon Christen erlebt haben. Viele, vielleicht auch von uns. Golgatha, der Gipfel. Es waren fröhliche Tage. 14 Tage stand das große Zelt am Dorfrand. Abend für Abend füllte es sich. Auch Außenstehende wollten mehr über den Glauben an Jesus Christus erfahren. Es waren gesegnete Tage. Das Evangelium brach sich Bahn. Jesus wurde groß gemacht. Die Mitarbeiterschaft war am Ende geschafft, aber doch froh und erfüllt. So hätte es weitergehen können. Wehmütig wurde das Zelt abgebaut. 2 Tage danach traf alle die entsetzliche Nachricht. Bei einem der jugendlichen Mitarbeiter wurde Krebs festgestellt. Erschütterung in der Gemeinde, ein weinender Jugendkreis, betende Hände. Warum? Fragen. Das Zelt war zum Berg der Verklärung geworden. Augenblick verweile, du bist so schön. Der Alltag ruft Jesus zu einem jungen, kranken Menschen. Wie es weitergehen wird, wir wissen es nicht. Golgatha ist und bleibt die Gipfelerfahrung des Glaubens. Von der leben wir, auch im Sterben. Golgatha, die Gipfelerfahrung des Glaubens, war die Hauptaussage auf dem Kalenderzettel. Daran will ich denken in allen Höhen und Tiefen meines Glaubenslebens. Auf einem Berge, auf Golgatha, starb der Herr für mich. Jesus tat dies für jeden von uns. Er tat es für dich und mich zur Vergebung und zum Heil. Und wir dürfen wissen, der Herr starb für mich und er ist auferstanden. Das soll mich stärken. daran kann ich festhalten unter mancher Belastung des Alltags, in guten und schweren Zeiten. Der Herr ist auferstanden zu unserem Heil, zu unserer Erlösung, und wir dürfen hoffen auf ein Leben in Ewigkeit. Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 19, was ja gleichzeitig unsere Jahreslosung ist: Ich lebe und ihr sollt auch leben. In unserer Kirche und zum Teil auch auf Wanderungen stellen wir fest, dass das Kreuz bzw. das Gipfelkreuz leer ist. Das soll uns einerseits an Jesu Tod erinnern, andererseits aber auch daran, dass unser Herr lebt, dass Jesus auferstanden ist. Das leere Kreuz gilt als Symbol der Auferstehung. So ein Gipfelkreuz gehört bei einer Wanderung eigentlich dazu. Selten begnügen wir uns mit einer Hütte als Ziel. Ein Gipfel sollte es schon sein. Und steht dann dort oben kein Kreuz, sind wir etwas enttäuscht. Aber wenn alles passt, ist ein Foto mit mir und dem Gipfelkreuz obligatorisch. Und wenn wir auf einem Berg angelangt sind, dann ist ja zumindest meistens auch die Aussicht gut. Dabei gefällt mir der Gedanke, oben auf dem Berg am Kreuz bei Jesus sind die Aussichten für mich gut. Und wenn es einmal trübe Wandertage gibt, wo viele Wolken oder Nebel die Fernsicht, Aussicht versperren, so sehe ich auf dem Berg wenigstens das Kreuz, was mich an Jesus erinnert. Jesus ist mir nahe, auch in Zeiten, wo die Aussichten nicht so toll sind, wo ich trübe Tage erlebe oder vor mir habe. Wenn an solchen Tagen ohne Aussicht doch meist etwas fehlt, die Wanderung nicht ganz so schön ist, so darf ich mich vielleicht schon beim nächsten oder auch beim übernächsten Mal an guter Fernsicht und Gottes wunderbarer Schöpfung erfreuen. Das will ich für den Alltag festhalten. Auch an trüben, weniger guten Tagen ist Jesus bei mir. Und er führt mich aus Traurigkeiten heraus, dass ich wieder froh sein und erleben darf, wie groß und wunderbar unser Herr ist. Sind das nicht die besten Aussichten, die wir uns vorstellen können? Nun muss ich sagen, dass mir solche fast tiefgreifenden theologischen Erkenntnisse und Gedanken nicht bei einer Wanderung in den Sinn kommen, aber in Vorbereitung dieser Predigt. Und außer bei einem Berggottesdienst im Kleinwalsertal habe ich auch noch nicht daran gedacht, auf einem Berg zu beten, obwohl wir in den vergangenen 10 Jahren nun schon 290 Gipfel bestiegen haben. Aber der Herr, der auf einem Berg für dich starb, ging dorthin auch, um zu beten. Wir können davon lesen in Markus 6, Vers 46. Und als er sie, das Volk, fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und ebenso bei den Evangelisten, Matthäus in Kapitel 14 und in etwas anderer Form bei Johannes in Kapitel 6, finden wir diese Worte. Sie stehen jeweils an gleicher Stelle zwischen der Speisung der 5000 und der Sturmstillung. Jesus sucht zwischen den Wundern die Einsamkeit auf dem Berg, um Kraft zu tanken. Er sucht allein die Gemeinschaft mit Gott. In der Hektik unserer Zeit, mit allen Aufgaben in Beruf, Familie oder auch in der Gemeinde, brauchen wir Zeiten für uns allein, wo wir mit Gott reden können, ihm unsere persönlichen Probleme zu sagen, die wir zum Beispiel in einer Gebetsgemeinschaft nicht weitergeben wollen. Sicher hat das Beten mit anderen seinen Wert und ist wichtig. Man könnte zum Beten ja auch unendlich viel erzählen. Ich möchte aber heute dieses Beten allein beziehungsweise im Verborgenen etwas näher betrachten. Von Jesus hören wir noch an anderer Stelle als an den genannten vom Beten. Lukas 6, Vers 12, vor der Berufung der Jünger. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die ganze Nacht über im Gebet zu Gott. In Markus 1, Vers 35 heißt es, nachdem Jesus viele Kranke geheilt hat, und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Jesus betet auch vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane. Bei Lukas lesen wir davon im Kapitel 22. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg, es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Daran wird deutlich, beten ist keine einfache Sache, die man so nebenbei macht. Es heißt auch, Not lehrt beten. Und ich denke an die Predigt von Birgit Hofheinz am 13.07. mit vielen Gedanken zum Beten und der Frage, bittet, so wird euch gegeben. Oder doch nicht? In meinem Lexikon zur Bibel fand ich einige Seiten zum Beten. Einen Abschnitt daraus möchte ich verkürzt zitieren. Wie Jesus am Kreuz, so hat auch die Urgemeinde aus dem großen Schatz der Heiligen Schriften des Alten Testaments gebetet. Damit bezeugt sie die innere Einheit der Botschaft des Alten und Neuen Testaments. Offenbar hat sie aber nicht nur formulierte Gebete der Synagoge gekannt und übernommen, welche in den Psalmen eine feste liturgische Form gefunden hatte, sondern auch eigene, fest formulierte Lobgebete und Preislieder geschaffen. Neben dieser Form des Gebets kennt die Heilige Schrift ein freieres Beten, etwa in Verbindung mit dem Zungenreden. Und neben dem lautgesprochenen Gebet wird auch vom stillen Gebet berichtet. Der Unsitte, sich beim persönlichen Gebet prahlerisch zu zeigen und seine Frömmigkeit kundzutun, stellt Jesus die Forderung entgegen, zum Vater im Verborgenen zu beten. Die Erhörung der Gebete hängt nicht von ihrer Wiederholung ab, einer Unart heidnischer Gebetsbräuche, die leicht zum leeren Geplapper führte, sondern von der Ernsthaftigkeit und inneren Haltung des Beters. So hat auch die Urgemeinde manches Äußere des jüdischen Betens und Sondervorschriften der Pharisäer nicht übernommen. Auf die Bitte der Jünger hat der Herr ihnen das Vaterunser als Anweisung zu rechtem Beten gegeben. Daran soll die Gemeinde immer wieder ihr Gebet ausrichten. In der Bergpredigt in Matthäus 6 hören wir ausführlich die Worte Jesu zum Beten. Vor dem Vaterunser steht einiges von dem, was jetzt schon angeklungen ist. Ich lese nochmal die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Beides ist also wichtig, beten in der Gemeinde und das Beten allein. Wir sollen nicht prahlerisch beten, es soll kein Geplapper sein und Jesus praktiziert und unterstreicht mit diesen Worten die Bedeutung des Gebets im Verborgenen. Er stieg allein auf einen hohen Berg. Bei mir liebgewordenen Zeugen des Glaubens habe ich einiges gefunden, was die Bedeutung des Gebets im Verborgenen unterstreicht. Unter anderem schreibt Catherine Marshall dazu vom deutschen Geschäftsmann Georg Müller, der im 19. Jahrhundert von der Idee ergriffen war, Waisenhäuser in England zu gründen. Dabei gab es nur eine Methode, die notwendigen Mittel zu erhalten: das Gebet im Verborgenen. Kein Mitarbeiter durfte Informationen über Nöte weitergeben. Die Namen wurden geheim gehalten und trotz der scheinbar aussichtslosen Bedingungen durften keine Schulden gemacht werden. Georg Müller reservierte dann auch eine Stunde täglich für das Gebet. Pünktlich zog er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in sein Zimmer zurück und auf seinen Knien konnte er sich auf die Begegnung mit seinem Herrn konzentrieren, um vor Gott seine Wünsche, Hoffnungen und Träume für sein Werk und die Bedürfnisse der Kinder auszuschütten. Einmal in der Woche setzte er sich mit allen Mitarbeitern im Gebet zusammen, auch dies hinter verschlossenen Türen. Alles in allem hat er während seines Lebens 121.000 Waisenkinder beschützt, ernährt, erzogen. Das Werk wird heute noch fortgeführt. Es ist ein Denkmal des Glaubens. Und sein Herz ist das Gebet im Verborgenen. Wichtig für uns als Gemeinde ist ja auch, füreinander zu beten. Und es gibt uns Kraft zu wissen, dass andere im Verborgenen für uns beten und wir so erleben dürfen, dass wir durch Geschwister im Gebet begleitet und getragen werden. Etwas erstaunt bin ich eigentlich bei den Erzählungen von Jesu Wundern oder auch nach der Verklärung, dass er oft gebietet, nicht davon weiterzuerzählen. Zum Beispiel bei der Heilung eines Aussätzigen oder der Erweckung der Tochter des Jairus. Wo es doch eigentlich unsere Aufgabe ist, gerade das zu tun, weiterzuerzählen, wie wunderbar Gott hilft. Catherine Marshall half mir hier ein Stück weiter. Sie schreibt: Ich nahm an, dass er, Jesus, deshalb gewisse Wunder verborgen halten wollte, damit er sich nicht mit der eifernden Menge auseinandersetzen müsste oder weil es ihn schneller als vorgesehen ans Kreuz gebracht hätte. Aber ich glaube, dass es gewichtigere Gründe für sein Handeln gibt, dass nämlich Gebetserhörungen in ihrer Wirkung herabgemindert oder sogar ausgelöscht werden können, dadurch, dass die damit verbundene Erfahrung den Kommentaren des Unglaubens ausgesetzt wird. Jesus selbst hat in seiner Heimatstadt Nazareth nicht viele Wunder getan, wegen des Unglaubens der Leute. Wenn dies nun Christus selbst widerfuhr, wie viel leichter könnte uns so etwas passieren? Wir haben es ja vielleicht selbst schon gemerkt, dass großartige Glaubenserfahrungen von anderen angezweifelt oder herabgemindert werden und wir selbst dann schneller wieder in Anfechtung geraten. Catherine Marshall beschreibt dann, wie vorhin genannt, Situationen, in denen Jesus im Verborgenen betet, verdeutlicht, dass er Kraft braucht, die er im Verborgenen findet, und nennt Gründe, warum Jesus uns auffordert, im Verborgenen zu beten. Wirkliche Kraft fließt nur dann, wenn der Geist des Menschen im Gebet den Geist Gottes berührt. Wie für den Gottesdienst, so gilt auch für das Gebet. Gott ist Geist, und wer ihn anbetet, muss ihn im Geist der Wahrheit anbeten. Hinter den verschlossenen Türen unseres Zimmers sind wir nicht so besorgt um einen guten Eindruck, wie sonst, wenn jemand bei uns ist. Wir wissen, dass wir Gott nicht täuschen können. Durchsichtige Aufrichtigkeit vor ihm fällt uns leichter, wenn wir allein sind. Später schreibt sie noch über das Geben im Verborgenen, wo wir aber doch auch schnell dabei sind, mit guten Taten hausieren zu gehen. Wir sollen aber Schwächen, Fehler und Sünden offen bekennen, während Gefälligkeiten und gute Taten im Verborgenen bleiben sollen. Sozusagen christliche Einzelmenschen sind gefragt. Das wird ja auch bei der Bergpredigt deutlich, unmittelbar vor den Worten zum Beten. In Matthäus 6, Vers 3 und 4 heißt es, wenn du aber Almosen gibst, so lasse deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Der englische Erweckungsprediger Charles Spurgeon gibt dazu in seinem Buch Kleinode göttlicher Verheißung Folgendes weiter. Denen, die den Armen geben, um von Menschen gesehen zu werden, wird keine Verheißung erteilt. Sie haben ihren Lohn dahin und können nicht erwarten, zweimal bezahlt zu werden. Lasst uns unsere Wohltätigkeiten verbergen, sogar vor uns selbst. Gib ganz selbstverständlich, so oft und so viel, dass du darauf, dass du den Armen geholfen hast, nicht mehr achtest als darauf, dass du deine regelmäßigen Mahlzeiten eingenommen hast. Gib deine Almosen, ohne dir nur zuzuflüstern, wie freigebig bin ich. Versuche nicht, dich auf diese Weise zu belohnen. Überlasse die Sache Gott, der niemals verfehlt, zu sehen, in sein Buch einzutragen und zu belohnen. Gesegnet ist der Mann, dessen Freundlichkeit im Verborgenen tätig ist. Seine unbekannten Taten bringen ihm einen besonderen Segen. Hier und dort droben wird der Herr persönlich dafür sorgen, dass der, der im Verborgenen Almosen gibt, belohnt wird. Das wird auf seine Weise und zu seiner Zeit sein. Und er wird die allerbeste Belohnung wählen. Wie viel diese Verheißung bedeutet, wird erst die Ewigkeit zeigen. Und damit schließt sich der Kreis. Wir dürfen hoffen auf ein Leben in Ewigkeit, weil unser Herr für uns starb und auferstanden ist. Bis dahin sollen wir Gutes tun, im Verborgenen, wenn dies gerade dran ist. Wir dürfen um Vergebung bitten, weil uns vieles in unserem Leben auch nicht gelingt. Und wir dürfen in all unseren Sorgen und Nöten zu unserem Herrn beten, daraus Kraft schöpfen und uns so immer wieder bewusst werden dessen, was auf Golgatha geschehen ist. Und wir dürfen auch unter den Belastungen des Alltags Gipfelerfahrungen des Glaubens machen und uns genauso daran erinnern, dass Gott uns zusagt, besonders nahe zu sein, wenn der Blick zu ihm verhüllt scheint, wenn wir Täler durchschreiten. Bereits David, der Beter des 23. Psalms, hat dies erlebt. Und Menschen zu allen Zeiten konnten sich aufrichten an Erfahrungen, dass der Herr Gebet erhört, dass er sich von uns finden lässt und uns hilft, wenn dies oft auch anders und zu anderen Zeiten geschieht, als wir es erwarten. So lasst uns froh unseren Lebensweg gehen. Jesus hat am Kreuz alles für uns getan. Auf einem Berge starb der Herr für dich und er ist auferstanden. Dessen dürfen wir gewiss sein. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Komm,